Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Sebastian Ehl am Mikrofon. Herzlich willkommen zu dieser späten Stunde und unserer aktuellen Tageszusammenfassung. Und in der geht es natürlich mal wieder um alles rund um die Corona-Pandemie. Konkret gleich um die Diskussion über eine Änderung bzw. eine Lockerung der Impfreihenfolge. Wir berichten ausführlich. Außerdem, die SPD-Spitze hat ein Wahlprogramm ausgearbeitet. Blutiges Protestwochenende in Myanmar. Und am Ende der Sendung dann wie immer ein erster Blick in die Zeitungskommentare von morgen. Das Sportgespräch ab 23.30 Uhr beschäftigt sich dann mit der Entwicklung im Biathlon. Mein Kollege Maximilian Rieger befragt dazu den schwedischen Cheftrainer Johannes Lukas. Beginnen aber wollen wir in den USA. Dort hat sich ein gewisser Donald Trump seit dem Amtsantritt des neuen Präsidenten Joe Biden weitgehend von der Öffentlichkeit ferngehalten. Seit heute Abend nun ist Trump zurück im Rampenlicht und dafür hat er sich ein echtes Heimspiel ausgesucht. Er tritt nämlich beim Jahrestreffen der US-Konservativen in Orlando in Florida auf, also einer Veranstaltung von Ultrakonservativen der Republikanischen Partei und deren Anhängern. Gerade hat Trump sein Rede begonnen. Beobachtet wird das Ganze von unserem Korrespondenten Markus Pindur in Washington. Markus, was sehen Sie da für einen Trump-Auftritt? Was hat er bis jetzt gesagt?
Also ich sehe vor allen Dingen, dass die konservative Basis der Republikaner Trump trotz seiner Wahlniederlage feiert. Er wird also bejubelt dort, trotz des Verlustes der Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat, trotz des Sturms auf das Kapitol. Trump selber hat einiges Erwartbare gesagt. Anderes, das hat man so von ihm noch nicht gehört. Er will also keine Spaltung der GOP, der Republikanischen Partei. Er will tatsächlich die Einheit der Partei bewahren. Er meinte, es gebe keinerlei Mehrheiten und es gebe auch keinen Sinn für die Republikaner, sich zu spalten. Er hat natürlich auch das republikanische Establishment angegriffen. Und das gilt besonders für die natürlich, die gegen ihn gestimmt haben im Impeachment-Verfahren. Und er will auch tatsächlich sich offen halten, 2024 nochmal zu kandidieren. Das ist also auch, glaube ich, eine Meldung. Das war aber auch erwartet worden. Es war erwartet worden, dass er sich nicht konkret dazu äußert. Er will seinen Einfluss in der Partei beibehalten und da ist es natürlich für ihn zunächst einmal gut, sich das offen zu halten. Und er hat natürlich ein Thema belebt und damit dann auch Joe Biden heftig angegriffen, mit dem er seinen politischen Aufstieg begonnen hatte. Illegale Immigration, gewürzt mit einer Portion Xenophobie, also Zuwanderung, hat er charakterisiert, meistenteils als Mörder, Vergewaltiger, Drogenschmuggler und eben Biden angegriffen. Der beschränke sich darauf, diese Leute, die in die USA kämen, illegal nur wieder freizulassen.
Sie haben es angesprochen, er strebt jetzt nicht unbedingt eine neue Partei an oder die Republikaner neu aufzustellen, sondern er schwört sie, wenn ich das richtig verstanden habe, gerade mehr oder weniger darauf ein, an der Fortsetzung seines eigenen politischen Kurses festzuhalten. Ist das so richtig und wie soll ihm das gelingen?
Genauso tut er das. Er hat das genauso gesagt, dass tatsächlich er dafür wirbt, dass man an diesem Kurs weiter festhält. Wie auch immer der sei, der ist ja, wird ja konkret selten richtig unterfüttert. Es ist tatsächlich so, dass er Kandidaten unterstützen will, die seinen Kurs weiterhin vertreten, die seinen Politikstil vor allen Dingen weiterhin vertreten. Und er hat angekündigt, nur solche Kandidaten auch in den nächsten Vorwahlen vor der Zwischenwahl 2022, also im kommenden Jahr, zu unterstützen. Und tatsächlich hat er sich schon einen Gegenkandidaten ausgesucht, den er unterstützen wird, gegen einen Republikaner im Repräsentantenhaus, der für das Impeachment gestimmt hatte. Also zunächst einmal können alle die, die sich gegen Donald Trump gestellt haben im Impeachment-Verfahren, damit rechnen, dass er gegen sie Wahlkampf, innerparteilichen Wahlkampf machen wird und dass er seine Kandidaten, die in erster Linie loyal zu ihm sein müssen und seinen Kurs und Politikstil vertreten, unterstützen wird.
Da sprechen Sie ja die Kandidatenaufstellung bei den Kongresswahlen, bei den Zwischenwahlen im kommenden Jahr an. Ist das sozusagen schon für ihn so ein Test, ob sein Ziel auch gelingen kann? Weil das Ergebnis dieser Wahlen sind ja bis jetzt offen, logischerweise. Es könnte ja auch schief laufen.
Ja, das ist eben das Ding. Trump will eine entscheidende Rolle bei der Kandidatenaufstellung spielen. Das mag funktionieren, dass man immer extremere Trumpisten aufstellt in Wahlkreisen, die ganz solide republikanisch sind, wo nur Republikaner gewählt werden. Aber in Wahlkreisen, die umstritten sind, wo es mal Demokraten, mal Republikaner gibt, da wird das schwierig, weil man, wenn man immer extremere Kandidaten aufstellt, ein Stück Attraktivität in der Mitte der Wählerschaft verliert. Und das macht sich dann natürlich bei den eigentlichen Wahlen dann tatsächlich bemerkbar. Natürlich kann man das machen. Man kann im innerparteilichen Wahlkampf immer weiter nach rechts gehen und immer stärkere Trumpisten oder auch Anhänger von Verschwörungstheorien nominieren. Nur wie wählbar die für die Mitte sind, das ist dann doch tatsächlich ein Experiment. Und teilweise eben mit ungewissem Ausgang.
Ja, nun sind ja die versammelten Ultrakonservativen heute Abend in Florida sicherlich nicht das gesamte Bild der Republikanischen Partei. Als wie groß schätzen Sie denn den Rückhalt ein und damit den Einfluss von Donald Trump auf die Struktur der Republikaner insgesamt?
Das ist in der Tat richtig. CPAC ist tatsächlich eine Veranstaltung der sehr Konservativen innerhalb der Republikanischen Partei. Aber man hat den Eindruck, dass diese doch den Ton angeben. Wenn man sich Umfragen anschaut unter republikanischen Wählern, dann findet man, dass zwischen 65% und 85%, je nach Umfrage, tatsächlich der Trump'schen Lüge anhängen. Es habe eine massive Wahlfälschung bei der Wahl gegeben. Insofern sieht man, das Gift, was Donald Trump dort in Form von diesen großen Lügen in den politischen Prozess eingebracht hat, das wirkt. Und es gibt viele Leute, die daran glauben. Und ich glaube, das sind jetzt diejenigen, die in der Partei zunächst einmal jedenfalls auf mittelfristig und kurzfristig den Ton angeben werden.
Soweit die Einschätzung unseres Korrespondenten Markus Pindur in Washington. Vielen Dank dafür. Und damit erstmal nach Deutschland. Impfen, was das Zeug hält. Das war der Plan, der ging schon mal schief, zu wenig Impfstoff am Anfang. Jetzt ist ein bisschen mehr da, aber nicht jeder der Impfstoffe ist gleich beliebt. Stichwort AstraZeneca. Und dort speziell die Altersobergrenze der potenziellen Impflinge von 65 Jahren. Was also tun mit dem Impfstoff, damit er nicht verdirbt, während gleichzeitig viele Menschen weiterhin in der Warteschleife hängen? Ganz einfach, sagen jetzt viele, gestalten wir die strengen Prioritäten. Regeln doch ein bisschen flexibler. Einzelheiten dazu aus Berlin von Nadine Lindner.
Die Themen Impfen und Impfpriorisierung bleiben auch an diesem Wochenende Kern der Corona-Debatte. Einige Ministerpräsidenten wie Markus Söder aus Bayern oder der Baden-Württemberger Winfried Kretschmann hatten sich für eine Lockerung der Impfpriorisierung bei AstraZeneca ausgesprochen. Der Impfstoff solle allen Bürgern freistehen, bevor er liegen bleibe, so Kretschmann. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach äußerte sich etwas zurückhaltender. Er sprach sich dafür aus, AstraZeneca für unter 65-Jährige die ersten drei Prioritätsgruppen sofort zur Verfügung zu stellen. Thomas Mertens von der Ständigen Impfkommission hatte zudem am Freitag im ZDF angedeutet, dass AstraZeneca möglicherweise auch für Ältere über 65 Jahre empfohlen wird, die ihn bislang wegen fehlender Daten noch nicht erhalten. Erfahrungen aus Schottland seien aber ermutigend. FDP-Chef Christian Lindner forderte zusätzlich ein nationales Impfportal, das den Zugang zu den Terminen erleichtern solle. Die Bürger hätten doch längst den Überblick verloren, wer wann geimpft werden könnte, so Lindner gegenüber der dpa. Bislang kümmert sich der Bund um die Beschaffung des Impfstoffs, die Länder um die Organisation der Impfungen. Dabei gibt es unterschiedliche Strategien der Terminvergabe. Olaf Scholz, SPD-Vizekanzler und Finanzminister, mahnte im Interview der Woche im Deutschlandfunk mehr Tempo an.
Meine große Sorge ist, das will ich ganz offen sagen, dass wir irgendwann zwar mehr Impfdosen haben als jetzt, aber immer noch nicht genug für alle, die gerne eine haben wollen und trotzdem nicht alle Impfdosen auch tatsächlich verimpft werden. Das muss jetzt durch gute Vorbereitung verhindert werden.
Sorgen bereitet weiterhin die Ausbreitung der Virusvarianten in den Nachbarländern. Ab Dienstag wird deshalb die Einreise aus der französischen Region Moselle erschwert. Reisende müssen einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen. Stationäre Grenzkontrollen wie bei Tirol oder Tschechien soll es aber nicht geben. Auch das nächste Bund-Länder-Treffen am 3. März wirft seine Schatten voraus. Erste Akteure positionieren sich. Markus Söder setzt weiterhin auf Vorsicht und warnte vor zu weitgehenden Öffnungen, sonst drohe ein Blindflug in die dritte Welle. Zwei Zahlen zeigen das Spannungsfeld vor dem Treffen. Auf der einen Seite stagnieren die Corona-Zahlen laut RKI bei 7.890 bei leicht steigender Tendenz zur Vorwoche. Auf der anderen Seite gibt es Öffnungsdruck. So sprachen sich laut einer Umfrage von INSA 75% der Befragten dafür aus, den Handel im März wieder zu öffnen. Olaf Scholz warnte im Interview der Woche vor zu weitreichenden Schritten.
Wir wissen, dass die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler wirklich in einer ganz schwierigen Situation sind. Und aus der Perspektive ist es, wäre es richtig, jetzt zu sagen, jetzt gebt uns wieder den Freiraum. Aber niemand hat was davon, wenn wir Geschäfte öffnen und kurz danach wieder schließen.
Zum Treffen am 3. März werden zahlreiche Vorschläge für Stufenpläne aus Wirtschaftsverbänden, aber auch aus dem politischen Raum auf dem Tisch liegen. Obwohl sich derzeit viel um die akute Krisenbewältigung dreht, steht auch die Frage im Raum, wie sich die Corona-Pandemie auf die Bundestagswahl am 26. September auswirken wird. Bundeswahlleiter Georg Thiel wies im MDR auf die gestiegenen Schutzanforderungen nicht nur für Wählerinnen und Wähler hin.
Aber wir müssen natürlich auch an die Wahlhelfer. Das sind immerhin bei einer Bundestagswahl zwischen 600.000 und 700.000 Wahlhelfer, die den ganzen Tag mit Wählern dann zusammenkommen. Daran müssen wir denken, wie wir das sichern können, wie wir durch Abstandshalten, wie wir durch Lüftungskonzepte das alles hinkriegen.
Man sei im ständigen Kontakt mit den Landeswahlleitern und werte die Erfahrungen bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Mitte März sorgfältig aus.
Nadine Lindner über Impfen und Öffnen in Pandemiezeiten. Für die US-Amerikaner steht ab sofort ein dritter Impfstoff bereit. Die zuständige Gesundheitsbehörde hat für das Mittel des Pharmakonzerns Johnson & Johnson jetzt eine Notfallzulassung erteilt. Aus Washington meldet sich Arthur Landwehr.
Der neue Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson darf ab sofort in den USA gespritzt werden. Das hat die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA bekannt gegeben, nachdem die zuständige Prüfkommission das am Freitag empfohlen hatte. Sie ließ damit den dritten Impfstoff in einer Notfallverordnung für die Vereinigten Staaten zu. Dieser hat zwei Besonderheiten. Zum einen wird man nur noch einmal geimpft, um geschützt zu sein, und zum anderen lässt sich das Medikament leichter lagern und transportieren. Es muss nicht so ultrakalt aufbewahrt werden wie die Impfstoffe von Pfizer, BioNTech und Moderna. Dafür ist die neue Einmaldosis mit 72% nicht ganz so effektiv. Einige leichte Erkrankungen hat es bei den Testreihen noch gegeben, aber niemand musste mehr ins Krankenhaus. Bis Ende Juni hat Johnson & Johnson 100 Millionen Dosen zugesagt. Die ersten 4 Millionen werden am Montag in den USA ausgeliefert. Werden die Zusagen eingehalten, haben die USA bis Juli genug Impfstoff, um alle Bürger impfen zu können.
Aus Washington war das Arthur Landwehr. Die Türkei hat vergleichsweise strikte Corona-Beschränkungen des öffentlichen Lebens verhängt. Kinder dürfen nicht in die Schule, Restaurants und Cafés sind dicht, am Wochenende darf keiner das Haus verlassen. Allerdings hat die türkische Regierung ganz offensichtlich eine Zweiklassengesellschaft installiert. Ausländische Touristen sind komplett von den Einschränkungen ausgenommen und weiterhin herzlich eingeladen, ihr Geld ins Land zu bringen. Und auch für treue Regierungsanhänger der Erdogan-Partei AKP scheint es eine ungeschriebene Ausnahmegenehmigung zu geben. Aus Istanbul berichtet Karin Senz.
Temizlik, Maske, Mesafe.
Maske, Mesafe, Hygiene.
Abstand halten, Maske tragen und Hände waschen. Dazu rufen sie einen in der Türkei immer wieder auf. Präsident Recep Tayyip Erdogan und sein Gesundheitsminister Fahrettin Koca seit Beginn der Pandemie. In der U-Bahn, in Geschäften, überall gibt es Spender mit Desinfektionsmittel. Am Flughafen mahnen, durchsagen und extra abgestelltes Personal Abstand zu halten. Und dann das.
Schauen Sie sich diesen Saal an. Wir halten einen Kongress ab. Wir halten einen Kongress in einer Zeit der Epidemie ab. Und der Saal hier in Risse ist randvoll.
Freut sich Erdogan bei einer Veranstaltung seiner Regierungspartei in seiner Heimatstadt Rize, einer von mehreren AKP-Kongressen am Schwarzen Meer. Seit Monaten sind Cafés und Restaurants wegen Corona im Land geschlossen. Das passt nicht zusammen, sagt die Istanbulerin Ayşe Gül.
Jetzt sitze ich hier mit meiner Freundin vor ihrem Laden und trinke Tee und habe Angst, dass uns das Ordnungsamt sieht und uns einen Strafzettel verpasst, obwohl ich ja keine Kundin bin. Und währenddessen machen die Parteitage mit tausenden Teilnehmern.
Buket arbeitet normalerweise an einem Istanbuler Institut. Jetzt macht die 47-Jährige allerdings überwiegend Homeoffice und am Wochenende hält sie sich brav an die Ausgangssperre. Die Berichte über die AKP-Veranstaltungen hat auch sie in den Nachrichten verfolgt.
Klar, da wird mit zweierlei Maß gemessen. Von denen, die die Regeln machen, erwartet man natürlich schon, dass gerade sie sich auch dran halten. Und wir wissen alle genau, dass in den Provinzen, in denen diese Parteitage abgehalten werden, die Fallzahlen gerade besonders hoch sind.
Seit kurzem gibt das türkische Gesundheitsministerium regionale Inzidenzwerte raus. In Istanbul liegen sie demnach bei knapp unter 70, in Regionen am Schwarzen Meer teils über 200. Ärzte sehen eine Verbindung zwischen den Parteikongressen und den hohen Infektionszahlen. Auf einer Pressekonferenz wird Kocar nach den AKP-Kongressen gefragt.
Wir haben immer gesagt, dass die Übertragung bei engem Kontakt zunimmt. Wir haben unsere Bürger aufgefordert, sich vor allem von überfüllten Orten fernzuhalten. Daran hat sich nichts geändert. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Das spricht Bände. Zur gleichen Zeit verbieten Behörden regierungskritische Demonstrationen mit dem Verweis auf Corona, wie die von Istanbuler Studenten. Teilnehmer einer Veranstaltung der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP müssen laut türkischen Medien Geldstrafen zahlen, weil sie nicht genug Abstand gehalten haben. Gesundheitsminister Kocar hat unterdessen das nächste Problem auf dem Tisch: eine überfüllte Beerdigung eines berühmten Islamwissenschaftlers vor kurzem in Istanbul. Mittendrin er und Erdogan.
Ich habe nicht ahnen können, dass bei dieser Beerdigung kein Abstand gehalten wird. Hätte ich das voraussehen müssen? Ja, das hätte ich. Das ist mein Fehler. Darum entschuldige ich mich dafür bei unseren Bürgern.
Die dürfen Beerdigungen mit maximal 30 Leuten abhalten. Leyla hat selbst ein kleines Restaurant in Istanbul. Seit Monaten darf sie es nicht mehr aufmachen. Die 46-Jährige versucht irgendwie über die Runden zu kommen. Für das, was sich auf den Großveranstaltungen rund um Erdogan und Co. abspielt, hat sie nur Sarkasmus übrig.
Ich wünsche denen viel Spaß. Die sollten sich mal ein Beispiel an mir nehmen. Spaß beiseite. Natürlich gilt da zweierlei Maß. Das ist doch ganz klar.
Ein Beitrag von Karin Senz. Und damit noch einmal nach Deutschland. Dieses Wahljahr hat es in sich. Höhepunkt ist die Bundestagswahl im Herbst. Doch bis jetzt kommt die mitregierende SPD in den Umfragen nicht so richtig aus den Puschen. Ändern soll sich das mit einem Wahlprogramm, an dem die SPD-Spitze schon seit langem feilt. Dieser Entwurf ist jetzt fertig. Morgen wird er vorgestellt. Uli Haug.
Der Weg zu einem klimaneutralen Deutschland bis spätestens 2050 soll beschleunigt werden. Und deshalb will die SPD unter anderem ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf Autobahnen einführen. Das schütze die Umwelt und senke die Unfallzahlen deutlich, heißt es in dem 48-seitigen Entwurf für ein Wahlprogramm, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Außerdem will die SPD die Ökostromzulage bis 2025 abschaffen. Stattdessen soll der Ausbau der erneuerbaren Energien über Einnahmen aus der CO2-Bepreisung finanziert werden. Mehr Geld wollen die Sozialdemokraten in den Ausbau der Deutschen Bahn stecken. Eine Teilprivatisierung des Unternehmens lehnen sie ab. Die SPD will zudem das Steuersystem gerechter gestalten. Konkret sollen kleine und mittlere Einkommen entlastet und im Gegenzug die Vermögenssteuer wieder eingeführt werden. Für sehr hohe Vermögen will die Partei, laut Programmentwurf, einen maßvollen einheitlichen Steuersatz von 1% einführen. Betriebe und damit Arbeitsplätze sollen verschont werden. Das Ehegattensplitting möchte die SPD für neu geschlossene Ehen einschränken. Da Nutznießer bislang vor allem Alleinverdiener-Ehepaare mit hohem Einkommen waren, unabhängig von der Zahl der Kinder. Die Partei schlägt außerdem ein neues existenzsicherndes Kindergeld von mindestens 250 Euro je Kind vor. Das soll alle Familienleistungen zusammenfassen und nach Einkommen gestaffelt sein. Kitas, Ganztagsschulen und der Nahverkehr soll zudem für Kinder kostenlos sein.
Uli Haug berichtete. Die Menschen in Myanmar haben den bisher blutigsten Protesttag seit dem Militärputsch Anfang des Monats hinter sich. Wieder demonstrierten Zehntausende in vielen Städten des ostasiatischen Landes. Wieder kam es zu Gewalt durch die Polizei. Und diesmal werden mindestens 18 Tote und viele weitere Verletzte gemeldet. Einzelheiten von Lena Bodewein.
Bei landesweiten Protesten in Myanmar hat die Polizei vielerorts Gewalt gebraucht, um Demonstranten auseinanderzutreiben. Nach unbestätigten Berichten sind mehrere Menschen gestorben, als die Sicherheitskräfte mit scharfer Munition operierten. Zehntausende Gegner der Militärjunta waren schon am Morgen in den großen Städten wie Mandalay und Yangon auf die Straße gegangen. Auch in kleineren Zentren protestierten die Menschen friedlich. Videos auf sozialen Medien zeigen, wie die Polizei Tränengas einsetzt, wie Schüsse fallen, aber auch wie stark blutende Verletzte auf dem Boden liegen, fortgetragen oder notdürftig versorgt werden. Laut Augenzeugen sollen tausende Menschen festgenommen worden sein. Nach dem ersten Aufeinanderprallen von Demonstranten und Sicherheitskräften gingen die Proteste später am Tag weiter, trotz eines Versammlungsverbots. Ihr könnt uns nicht aufhalten, wir sind wie Wasser, so lautete eine der Parolen der Gegner des Militärputsches. Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch verurteilten den Einsatz tödlicher Gewalt gegen friedliche Demonstranten. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Die Proteste gegen den Militärputsch vor einem Monat dauern schon mehr als 3 Wochen an.
Lena Bodewein berichtete. In Hongkong sind 47 Anhänger der demokratischen Opposition festgenommen und angeklagt worden. Der Vorwurf, sie sollen gegen das umstrittene sogenannte Sicherheitsgesetz verstoßen haben. Birgit Eger.
Nach Angaben der Hongkonger Polizei müssen die 39 Männer und 8 Frauen im Alter von 23 bis 64 Jahren die Nacht im Gefängnis verbringen. Morgen werden sie einem Richter vorgeführt. Der Vorwurf lautet Subversion und Verschwörung zum Umsturz. Die Beschuldigten sind Mitglieder der Demokratiebewegung. Sie hatten im Juli vergangenen Jahres eine selbstorganisierte Vorwahl zu den geplanten Parlamentswahlen durchgeführt. 600.000 Hongkonger hatten sich beteiligt, um die aussichtsreichsten Kandidaten der Bewegung auszuwählen. Kurz zuvor war in der Sonderverwaltungszone ein Sicherheitsgesetz in Kraft getreten. Das Gesetz ermöglicht den Behörden, drastische Strafen zu verhängen, wenn die Zugehörigkeit Hongkongs zur Volksrepublik China angezweifelt wird oder die Sicherheit des Landes bedroht sein könnte. Die Polizeiaktion heute ist der bisher schwerste Eingriff in die Autonomierechte Hongkongs. Die beschuldigten 47 Männer und Frauen gehören zu einer größeren Gruppe von Demokratieaktivisten, die wegen der Vorwahlen bereits Anfang Januar verhaftet und auf Kaution freigelassen wurde. Ursprünglich sollte ihr Gerichtstermin im April anstehen. Stattdessen wurden sie kurzfristig schon für diesen Sonntag einbestellt.
Über die Lage in Hongkong berichtete Birgit Eger. Und damit kommen wir wie immer gegen Ende der Sendung zur Presseschau. Und die hört Martin Schaller für Sie.
Der Parteitag der Linken steht im Fokus der Zeitungen. Eine weibliche Doppelspitze hat die Führung übernommen. Der Tagesspiegel aus Berlin stellt fest, die neuen Vorsitzenden Hennig-Welsow und Wissler gehören keinem Lager an, deren Machtkämpfe die Linke seit Jahren belasten. Von Geschlossenheit kann dennoch keine Rede sein. Die größte Konfliktlinie verläuft zwischen denjenigen, die im Bund regieren wollen und dafür zu Kompromissen bereit sind, und denen, die auf Fundamentalopposition setzen. Dieser Riss verläuft auch mitten durch die neue Parteispitze. Die Süddeutsche Zeitung fragt, warum die Linke sich in einem Dauerumfragetief befindet, obwohl die Bedingungen für sie nicht besser sein könnten. Erstens werden in der Pandemie plötzlich politische Ideen populär, die eben noch als sozialistisch galten. Das Gesundheitssystem entprivatisieren, Pflegekräfte gut bezahlen, schwarze Nullen killen. Zweitens müssten die vielen ehemaligen SPD-Wähler ja auch noch irgendwo stecken. Die Linke in der Regierung, für die Nürnberger Nachrichten nicht vorstellbar. Natürlich ist es erlaubt, die Zustimmung zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr und damit zum westlichen Bündnis grundsätzlich in Frage zu stellen. Aber mit dieser Einstellung auf Bundesebene mitregieren zu wollen, zeugt bestenfalls von Ansätzen zur Schizophrenie und schlechtestenfalls von einem fragwürdigen Grundrechtsverständnis. Wer wird wann und womit gegen Corona geimpft? Die Taz fordert in seltener Eintracht mit dem bayerischen Ministerpräsidenten, AstraZeneca sofort und für alle, die den Impfstoff gespritzt haben möchten, auch wenn sie noch nicht an der Reihe sind. An dieser Stelle könnte der Kommentar schon zu Ende sein, denn Markus Söder, der diesen Vorschlag gemacht hat, liegt völlig richtig. Die Zeitung Die Welt ist für schnelle, wenn auch ungeordnete Impfungen. Niemand hat etwas von einem Vakzinfläschchen, das in der Theorie an die Richtigen ginge, in der Praxis aber im Kühlregal vor sich hingammelt. Deshalb brauchen wir jetzt eine tabufreie Debatte. Der Kölner Stadtanzeiger blickt schon auf das nächste Bund-Länder-Treffen am Mittwoch zur Corona-Politik und warnt, die Verantwortlichen müssen aufpassen, dass sie nicht noch mehr Vertrauen verspielen. Bessere und schnellere Organisation beim Impfen, eine sinnvolle und pragmatische Schnellteststrategie, das sind die richtigen Schritte auf dem Weg aus der Krise. Und der Reutlinger Generalanzeiger ergänzt, basierend auf einem Vorschlag, der am Wochenende kursierte, was ganz sicher nicht hilft, eine öffentliche Impfung der Bundeskanzlerin mit AstraZeneca. Staatsmänner und Frauen, die mit ihrem eigenen Beispiel die Massen mitreißen, passten vielleicht in ein China und einem Herrscher Mao Zedong, aber nicht in das Deutschland von heute. Und das war die Presseschau, die Redaktion hatte Udo Stiel.
Soweit Martin Schaller mit der Presseschau und das war es auch schon wieder von uns hier vom Journal vor Mitternacht. Heute mit Sebastian Ehlen. Danke fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Nacht.